danke dir, Herr. Du bist unser Gott, Mensch. Du bist erlebbar, Herr. Wir dürfen dich erleben, Herr. Du bist keiner, der einfach von oben irgendwie herrscht, sondern du bist der Allgegenwärtige. Ich danke dir für deine Gegenwart heute an diesem Tag und die Botschaft, die du mir aufs Herz gelegt hast, Herr. Ich danke dir, dass da dein Wille geschieht, Herr. Ich danke dir, dass du unser Herzen geöffnet hast, dass wir sehen und erleben, welche große Dinge du für uns hast. Und das nicht aus Leistung, nicht weil wir etwas müssen, sondern aus Versorgen, aus Liebe. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Amen. Okay. Schön. Wir haben hier, ihr seht die Folie, stehen, wie geht Einheit? Das ist unsere Serie oder meine Serie. Wie geht Einheit? Einheit ist ein großes Thema in der Bibel. Einheit ist ein großes Thema in dieser Welt. Und wir haben jetzt schon, ihr seht, Teil 4. Einige waren die ganze Zeit da, andere wieder nicht. Jeder Teil, den ich vorgebracht habe, habe ich so gemerkt, dass bei euch was wirklich ankommt. Ich habe gemerkt, da geschieht was in eurem Herzen. Vielleicht ähnlich, wie es in meinem Herzen geschehen ist, als ich das alles ausgearbeitet habe. Ich habe ja diese Ordinationsarbeit zum Pastor gerade geschrieben. Und das war sie. Genau, die stelle ich euch da sozusagen. Mit ein paar Varianten, Nuancen und so weiter. Und heute will ich euch was Spezielles reinführen, nämlich, wie wirkt sich denn überhaupt Einheit aus? Aber bevor ich das mache, möchte ich euch nochmal auch so ein bisschen reinführen für die, die einfach nicht da waren. Was ist denn eigentlich jetzt Einheit? Wie unterscheidet die sich denn überhaupt von dieser weltlichen Einheit? Was denkt denn Gott darüber? Und viele von euch haben das jetzt auch schon gehört, aber es ist gut, wenn man sich das einfach nochmal mitnimmt, ja, weil es waren doch einige neue Sachen, denke ich, auch für jeden dabei. Genau, aber am Anfang möchte ich euch etwas vorlesen. Und zwar, das habe ich aus dem Buch, wie die beiden Männer, die mit zwei Booten unterwegs waren, um zusammen eine neue Heimat aufzubauen. Plötzlich stresste es den einen, dass sein Kumpel schneller war. So krempelte er seine Ärmel hoch, drückte seine ganze Kraft in die Ruder und holte ihn ein. Die sind auf dem Weg in diese Insel, ne? Auf diese Insel. Das wiederum konnte der andere Bootsmann überhaupt nicht genießen. Jetzt gab er seinerseits dem Boot die Ruder. Daraus entwickelte sich ein Boot-an-Boot-Rennen. Sie steigerten sich so in den Wettstreit, dass sie anfingen, alles vom Boot zu werfen, um an Gewicht zu verlieren und an Geschwindigkeit zuzulegen. Als sie ankamen, hatten sie kein Essen, kein Material und auch keine Werkzeuge mehr, um die neue Heimat aufzubauen. Alles war weg. Und zu allem Übel brach ihre Freundschaft auch noch auseinander. Der Teufel hat ein so einfaches Spiel. Jetzt seht ihr die Folie. Er streut eine Prise Wettbewerb, fügt einen Esslöffel Eifersucht und 3 Teelöffel Minderwertigkeit hinzu. Und irgendwann geht der Sauerteig auf und verdirbt, wie wir es aus der Bibel kennen, den Leib, den Körper Christi. Du tickst dann nicht mehr ganz richtig, so steht es hier, und tust Dinge, die Gottes Reich zerstören. Und der Teufel plant unterdessen schon das nächste Bootsrennen und lacht sich ins Fäustchen, dass sein Trick schon von Anfang an funktioniert hat. Wir kennen das auch aus der Bibel. Kain erschlug Abel aus Eifersucht. Später in der Geschichte der Menschheit regierte König Saul über Israel und so weiter. Und so weiter. Und du sagst jetzt vielleicht, okay, hat das jetzt was mit mir zu tun? Ich würde sagen, es hat mit jedem zu tun. weil wir alle kennen diese Angriffe. Es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Und wir alle kennen diese Themen des Wettstreits, ob das jetzt deine Familie ist, ob das deine Arbeit ist. Oder halt auch jetzt, wie wir es als vermehrt das Thema haben, ob es praktisch hier die Gemeinde ist. Und das Ziel ist es, Gottes Ziel, dass das nicht aufgehalten wird, was er geplant hat. Gott möchte etwas bauen. Gott möchte etwas kreieren, etwas bauen. Und das ist das Haus Gottes. Und wir haben es gerade gesungen. Wir sind ein Kind da drin. Wir sind ein Kind in diesem Haus. Und wir gehören dazu, jeder von uns. Und wenn wir dieses Haus zerstören, ist Gott damit nicht wirklich glücklich. Und wie wir es zerstören, ich möchte euch mal ein Beispiel erzählen. Es ist ziemlich privat, deswegen möchte ich da jetzt nicht so viel Details reinpacken. Aber ich hatte mal ein Thema gehabt, und zwar war es so, dass mich etwas in Gemeinde aufgeregt hat. Es hat mich gestört, geärgert. Ich wollte das nicht. Ich wollte etwas anders haben und dachte, ey, wenn ich das jetzt machen würde, wenn das jetzt mein Ding wäre, es würde so viel besser werden, es würde so viel schneller gehen und ich bin, ja, diese Themen kennt ihr vielleicht auch von Familie, ne? Mit der Ehepartner. Also wenn der das so machen würde wie ich, also wenn der so wäre wie ich, oh je. Aber ja, und dann habe ich so ein Thema gehabt, ich wollte gerne etwas anders haben, es hat mich geärgert, es hat mich gestört und wollte etwas anders haben. Und dann bin ich auf eine Konferenz gegangen. Und es hat mich wirklich beschäftigt, das Thema, es hat mich nicht losgelassen und ich war wie praktisch Rudern-Wettbewerb. Ja? Ich kann das besser, ich bin schneller und habe dabei eigentlich alles rausgeschmissen. Alles rausgeschmissen. Und in dieser Konferenz hat der Herr zu mir gesprochen und hat klar gesagt, dass das nicht mein Job ist. Gott ist der Leiter. Er leitet die Gemeinde und er bestimmt, was gemacht wird. Und wann es gemacht wird. Nicht ich. Und das ist eine totale Entlastung. Das ist total entlastend. Das ist überhaupt nicht mein Job. Und in dem Augenblick, wo ich das erkannt habe, habe ich gemerkt, dass das, ist echt krass, dass das, natürlich wollte Gott das tun, aber nicht die andere Person oder die Gemeinde war der Sache im Weg, sondern ich. Ich war der Sache im Weg. Durch meine Haltung. Durch meine negative Haltung war ich der Sache im Weg. Versteht ihr, von was ich rede? Zum Beispiel, ich rede mal ein ganz anderes Beispiel, Familie. Ja? Man regt sich vielleicht über den Partner auf oder Chef oder was weiß ich. Ja? Und sieht eigentlich etwas, was Gott verändern möchte in dem Partner. Und denkt sich, oh, das ist doch gut. Und dann fängt man drauf an, rumzuhacken. Das musst du anders machen, das musst du so machen, musst du so machen, musst du so machen, musst du so machen, musst du so machen. Und dann kann Gott überhaupt nichts tun. Er kann nicht in die Herzen sprechen und Veränderung kann nicht geschehen. Und so war es auch bei meinem Beispiel. Ich habe Buße getan, das heißt, ich bin umgekehrt davon. Und als ich von der Konferenz wiederkam, hat es sich geändert sofort. Nicht, weil ich etwas gesagt habe, sondern weil Gott es gemacht hat. Als ich von der Konferenz wiederkam, direkt, wirklich direkt, war die Veränderung da. Ich war Gott im Weg. Und wir müssen uns das anschauen. Ja, wir alle. Weil das betrifft jeden. Okay? Weil Gott hat die Einheit für uns. Und die Einheit ist nichts Schlechtes, es ist etwas Gutes. Wir gehen da jetzt kurz nochmal rein. Und zwar steht in Epheser 4,3, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist. Die Einheit im Geist, erstens, die Einheit ist im Geist, wir sollen sie bewahren. Das heißt, sie ist uns gegeben, wir haben die Einheit, die ist im Geist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir mit Gott zusammen sind, wenn wir im Geist sind, wenn wir nicht unseren Gelüsten, was weiß ich, nachgehen, wie mein Beispiel gerade, ist die Einheit da. Erstmal festzusetzen. Zweitens, wir sollen darauf aufpassen. Das heißt, wir können sie verlieren. Sie ist uns gegeben, wir können sie verlieren. Unser Körper, so steht es in Römer 12, 4 bis 5, unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Körper von Jesus Christus und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Und das ist so. Wir brauchen einander. Und wir, nicht die Leiter, nicht das Putzteam, nicht das Team, nicht das, wir alle, wie wir hier sitzen, jeder Einzelne, bilden den Körper. Und selbst wenn du denkst, du gehörst nicht zum Körper, solange du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, sagt er, dass er das Haupt ist und er ist der Körper. Ob du das denkst oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Selbst wenn du denkst, ich habe mit denen überhaupt nichts zu tun, ja, spielt das keine Rolle. Wenn ein Mensch einen Unfall hat, das Bein abgehackt wird beim Unfall, verliert das Bein. Was sagt die DNA? Ist es sein Körper oder ist es nicht sein Körper? Es ist sein Körper. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dein Gott ist, dein Herr ist, bist du unausweichlich. Es ist hundertprozentig festgelegt von Gott. Du bist ein Teil seines Körpers. Und er ist das Haupt. Das heißt, der Kopf, er entscheidet. Okay? Und das möchte ich kurz mal sagen. Und er selbst gab den Heiligen, in Epheser 4, 11 bis 13. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit, jetzt kommt's, die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. So. Man nennt es den fünffältigen Dienst, diese Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und die sind dafür da, ein Stück weit fülle ich das heute auch aus, damit die Heiligen, das sind alle, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, zugerüstet werden. Das griechische Wort heißt Katismus und meint das Einrenken der Glieder. Das bedeutet, wenn ich nicht im Geist bin, wenn ich nicht mit Gott zusammen bin, wenn ich meine Stellung, meine Position, ich gehe nochmal ein Bild zurück, hier, irgendwo hier auf diesem Bild von dem Körper, bist du. Wenn du nicht oder ich nicht richtig funktioniere in diesem Bild, so sagt es diese Bibelstelle, bist du eingerenkt. Kannst du eingerenkt werden? Darfst du eingerenkt werden? Weil es geht dir nicht gut, wenn du nicht eingerenkt bist. Das geht keinem gut, ne? Dieser Körperteil, das hängt halt rum. Ich hatte die Tage einen Hexenschuss, also es war richtig toll, richtig Spaß gemacht. Habe jetzt noch ein Pflaster drauf, ehrlich gesagt. Dass es heiß ist, ja. Hat nicht gut funktioniert, wirklich überhaupt nicht. Gar nicht. War nicht gut. Und wir sind dazu da, oder wir dürfen eingerenkt werden. Nicht, dass es uns besser geht, in erster Linie. Auch. Da ist immer voll Versorgung drin. Gott, das möchte, dass es uns gut geht. Aber zum Werk des Dienstes. Das heißt, es ist immer das Ding drin. Ja? Gott hat einen Auftrag für uns. Gott hat etwas mit uns vor. Und zwar mit uns allen, mit jedem. Du bist ein Teil des Leibes, ein Teil des Körpers. Und Gott hat etwas mit dir in zusammen mit anderen vor. Er möchte etwas tun. Ja? Das halten wir fest. Wir hatten ein nächstes Bild. Ja, doch, das. Nee, ich lasse es gerade einfach mal weg. Und dann haben wir letzte Woche das hohepriesterliche Gebet gehabt. Und zwar Johannes 17, 20 bis 21. Und das ist für mich eins der abgefahrensten Verse in der ganzen Bibel. Ich liebe diesen Vers, weil da so viel drinsteckt. Und er ist so krass und doch unergründlich und doch wahr. Und ich finde ihn so heftig. Erstens sagt er, aber nicht allein, nicht für diese alleine bitte ich, also nicht für die Jünger alleine, sondern auch für die, welche hier in den Gottesdienstraum sitzen. So steht es da, ne? Und mich in ihr Leben aufgenommen haben. So ist der Bibelvers, ne? Ist ganz klar. Damit, er bittet etwas. damit sie alle eins sind. Sie alle. Alle sollen, ja, wir reden über Einheit. Wir sollen eins sein. Wie du, Vater, genauso, also ist gleich, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Genauso sollen wir eins sein. Wir sollen genauso eins sein, wie der Vater und der Sohn eins sind. Dass auch sie in uns eins sind. Ich lese jetzt nochmal nicht weiter. Also erstmal macht einem das total Druck. Ja? Also erstmal, hey, wir müssen jetzt genauso eins sein wie der Vater und der Sohn. Ab jetzt. Okay, und jetzt kommt der andere Part. Die Erleichterung. Wie, wir sind hier eins? In uns. Im Geist ist die Einheit. Wenn wir diese Quelle, wenn wir das als Quelle nehmen, ja, wenn wir uns an dieser Quelle andocken, dann sind wir in der Einheit. Und dann das zweite Thema darin, aber nicht für allein für diese bitte ich, ich bitte, er bittet etwas. Jesus bittet etwas den Vater. Und was denkt ihr, werden die Gebete vom Vater, von Jesus für den Vater erhört oder werden sie nicht erhört? Sie ist erhört worden. Richtig? Ganz eindeutig. Das heißt, wir sind eins. Wir sind eins. Ich habe es vorgelesen am Anfang. Die Einheit im Geist. Wir sind eins. Und wenn das so passiert, jetzt sind wir bei Vers 21, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wenn die Welt das sieht, diese Einheit, dann glaubt sie. Und das soll unser Thema heute sein. Wie sieht das, wie passiert das denn? Wie glaubt denn die Welt auf einmal? Das ist unser Thema heute. Ich möchte mal kurz zusammenfassen, um das irgendwie, weil wir haben jetzt verschiedene Bilder gehabt. Ein Bild habe ich rausgenommen, nämlich der Weinstock und die Rebe, wegen der Zeit. Aber in allen drei Bildern haben wir etwas festgestellt. Einheit besteht in der Beziehung zu Christus. Ohne die Einheit in Christus geht es nicht. Diese Einheit, von der das Christentum spricht, ist komplett anders als die Einheit der Welt. Einheit hat etwas mit Beziehung zu tun. Einheit ist da und hat etwas mit Beziehung zu tun. Es geht nicht darum, dass man irgendwie irgendwas, ein paar Leute zusammennimmt und wir machen alle das Gleiche. Das ist biblisch nicht Einheit. Das ist, es ist eine Beziehung. Es ist etwas, was wir haben, aber auch immer wieder in der Beziehung gegeben wird. Er ist das Haupt. Das bedeutet, dass er die Dinge bestimmt und das Ziel vorgibt. Zweitens, Einheit geschieht in der Beziehung der Gläubigen. Ohne die Beziehung miteinander ist Einheit nicht möglich. Zumindest das Ausleben der Einheit nicht. Die Einheit geschieht aus der tiefen Beziehung zu Gott, im innigen, unterstrichen, Anführungszeichen, dicker Marker, im innigen Zusammenleben der einzelnen Christen. Hierbei ist es notwendig, dass der Stärkere den Schwächeren unterstützt. Einheit ist ein Prozess. Es geht immer wieder so, na, wir kommen immer wieder mal raus und dann werden wir wieder eingerenkt. Jeder Christ. Das ist ein Prozess, in dem hoffentlich, ja, ich gehe von aus, diese Reife zunimmt. Und als letztes, das Ziel der Einheit, dieses ist, bei den Bildern dieser Auferbauung des Leibes, des Körpers, beim ersten Bild, die Frucht bei Weinstock und den Reben, das haben wir jetzt nicht bearbeitet, und dass die Welt erkennt. Es gibt ein Ziel, Gott hat ein Ziel und das hat Gott irgendwie alles zusammen. Ja? Und da werden wir jetzt gleich hingehen. Und ich möchte euch mal ein Beispiel zeigen, wie das so, dass ihr mehr seht, wie Einheit funktioniert. Einfach hier in der Gemeinde. Ich möchte, das geht jetzt nicht um Selbstlob oder sonst was, könnt ihr gleich verabschieden. Ich möchte einfach mal über das Lobpreisteam sprechen. Ja? Das ist mir einfach bei der Vorbereitung gekommen. Weil ich habe gemerkt, wir leben das. Ja? Ich denke, es kommt drüber, wenn ihr den Lobpreis hier hört, ihr merkt, die Gegenwart ist da. Da wohnt Gott drin. Es ist einfach so. Die Herrlichkeit Gottes wird drin offenbart. So. Das hat damit zu tun, dass wir zusammen beten. In der Musik, wenn wir uns treffen, wir beten zusammen. Wir haben diese Gemeinschaft mit Gott. Wir lassen Gott bestimmen über uns. Und zweitens, ich gehe diese Punkte einfach nochmal ab. Zweitens, wir haben eine wirklich innige Beziehung zueinander. Wir treffen uns, wenn wir uns treffen zur Lobpreisprobe, dann machen wir erstmal 2 Stunden ein Thema. Wir reden, wie geht's dir, was machst du? Dann üben wir etwas Neues. Und wir stellen einander uns unter. Es ist jetzt nicht, dass der Leiter hier oder Serena hat heute geleitet, besser als Denise oder Hauke oder was weiß ich, wer das ist. Darum geht es überhaupt null. Das ist nicht das Thema. Wir rudern nicht. Wir rudern nicht, um schneller zu sein. Gibt es nicht. Und als Punkt, nächster Punkt, wir gehen in die Reife rein. Wir werden älter, ich weiß. Aber das meinte ich jetzt nicht. Wir werden älter, ja. Aber wir wollen auch einfach, man hat es tatsächlich heute in der Musik auch gemerkt, wir wollen dazulernen. Ja, neue Instrumente sogar, Instrumente anders und besser. Ja, wir wollen es weiterentwickeln. Zusammen. Und jeder für sich. Und der nächste Punkt, wir haben ein Ziel. Wir wollen diese Herrlichkeit Gottes hier erkennbar machen, dass die Welt erkennt. Das ist unser Ziel. Und so, als Beispiel, ist nur ein Beispiel. Und so sieht es Gott für diese ganze Gemeinde. Das ist der Plan für die ganze Gemeinde, für jeden Dienst dieser Gemeinde. Das ist der Plan. So, und noch mehr. Ja, wir sind ja nicht vollendet, nicht vollkommen. Und noch mehr. Und noch mehr. Es gibt hier keinen ungeistlichen Dienst. Gibt es nicht. Da komme ich noch ein bisschen dazu. Okay. Und wie wirkt sich jetzt diese Einheit aus, von der wir gesprochen haben? Das Gebet Jesu ging in Erfüllung. Was ist dann passiert? Wie ist das passiert? Ich kann da jetzt thematisch, doch ich möchte es noch mal kurz sagen. Jesus betet ja nicht nur das, sondern er sagt in Johannes 17, 22, und die Herrlichkeit, sagt Jesus zum Vater, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben. Ihnen. Weil ohne diese Herrlichkeit ist Einheit nicht möglich. Aber die Herrlichkeit hat er uns gegeben, dass sie eins seien. Wie wir eins sind. Und diese Herrlichkeit ist im Doxa ein Riesenthema, theologisch gesehen, ja. Aber ich möchte es einfach in einem Satz sagen, ist die ganze Fülle Gottes. Ja, diese Fülle Gottes, alles, was Gott hat, ob das Heilung ist, ob das, alles, was du brauchst für dein Leben, alles, was du brauchst, auch um zu wirken, um zu geben, haben wir. Dass sie eins sind. Dein Werkzeugkasten, ich nenne es mal deinen Werkzeugkasten, ja, den schleppst du die ganze Zeit durch die Gegend, der tut nicht weh, ist nicht schwer, aber du hast alles, was Gott, alles, was du brauchst für diese Einheit. Okay. Und dann sieht die Welt. Wir wollen jetzt mal reingehen, einfach wie wurde diese Einheit sichtbar? Wie konnte die entdeckt werden? Und da wollen wir in die Apostelgeschichte reingehen. Wir haben ja wahrscheinlich schon, die meisten schon mal Apostelgeschichte gelesen. Und man guckt dann sehr stark auf die Wunder. Und das ist total richtig. Aber jetzt gucken wir uns mal genau an, was hat das mit der Einheit zu tun, für die Jesus gebeten hat. Okay? Sie verharrten, also Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Erstmal der Satz. Sie haben das, was die Apostel gesagt haben, das, der fünffältige Dienst, sie sind da drin geblieben, ja, sie waren in der Gemeinschaft mit dem Zusammen, ständig drin, im Brechen des Brotes, die haben einfach zusammen gegessen, geht es nicht ums Abendmahl, Und in den Gebeten, sie haben die Connection zu Gott gehabt. Wenn wir jetzt das angucken, was das bedeutet. Sie haben das alles getan. Es kam aber über jede Seele Furcht. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also das, man sieht es genau, das ist ein Resultat daraus. Das haben sie gemacht, das haben sie getan und daraus heraus ist das entstanden. Weiter geht's, alle gläubig geworden, aber waren beisammen, hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig, das ist das gleiche Wort wie an dieses Einheit, im Tempel und brachen das zu Hause das Brot. Die haben zusammen gegessen, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich dazu, die gerettet werden sollten. Okay, jetzt müssen wir uns das mal genau angucken. Also, stellen wir uns das mal hier praktisch vor. Wir sind Apostelgeschichte. Es ist ja so gewesen, dass der Heilige Geist ist an Pfingsten gekommen. Die haben Kraft empfangen. Ich kann da jetzt einfach nicht reingehen groß. Und dadurch ist die Einheit hergestellt worden. Diese Jünger, die sich vorher eigentlich dauernd gestritten haben, wer ist der Größte? Wer darf neben Jesus sitzen, wenn er jetzt dann später mal und so? Und diese Jünger sind durch die Taufe im Heiligen Geist an Pfingsten eins geworden. Und alles hat sich geändert. Die waren einfach zusammen und haben diese Liebe gelebt, die sie empfangen haben. Und jetzt gucken wir uns diesen Vers nochmal an. Guckt bitte nochmal zu Vers 47. Also wir gucken uns die ganzen Verse, überlegen wir uns durch. Die waren einfach zusammen. Sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Wie haben die Gunst gehabt beim ganzen Volk? Das ist jetzt wirklich wichtig, weil es ist wichtig, das zu verstehen. Die haben die Einheit gesehen. Die haben die Einheit gesehen. Die haben gesehen, dass da was anders ist. Sie haben vielleicht auch Wunder gesehen. Aber sie haben gesehen, wie diese Menschen zusammen gelebt haben. Okay. Und wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Ich glaube, kann man die Heizung mal ausmachen? Ich glaube, das wäre gut, oder? Ist ziemlich warm hier. Okay, ich möchte euch das einfach mal als Bild aufmalen. Im Römischen Reich, da war ja diese Situation, wie war denn dieses Wertes? Wir reden über die Werte der Gesellschaft. Wie haben die denn diese Einheit gesehen? Und da müssen wir uns mal angucken, wie war das denn früher da? Und zwar ist es so, dass im Römischen Reich herrschte eine hohe Arbeitslosigkeit. Es gab viele Betrüger, gab viele Plündereien, gab total viele Sklaven auch. Tenny, den ich da gelesen habe, der rechnet damit, dass ungefähr im Römischen Reich fast 50% Sklaven waren. Große Armut, Hungersnot, viele Verbrechen, die daraus entstanden. Ein niedriger moralischer Standard, das heißt, ein Leben galt nicht viel. Durch die ganzen Kriege, die da auch geherrscht haben. Ja. Scheidung war gesellschaftlich total akzeptiert. Korruption, Ausschweifung, Vergnügen, Betrug, Aberglaube, dann gab es diese Religion, Kaiserkult. Oder also so Mythenreligionen, die irgendwie auch was versprochen haben. Also wenn du jetzt diesen Dämon und so weißt, dann passiert dir nichts. Und also diese ganzen Thematiken, die Leute waren frustriert. Die Leute waren nicht nur frustriert, sondern es gab dieser moralische Standard, war sehr, sehr niedrig. Ja, und Galater beschreibt das. Galater 5,19 sagt bis 21, gab es Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, das ist übrigens auch Manipulation. Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Ich meine, die Leute haben da auch mal gelacht, das will ich jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass alles nur schlecht war, ja, nicht falsch verstehen, ja, aber das war, es war damals echt einfach krass, wobei wir diese Dinge auch jetzt finden. Und ich denke, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, diese ganze Sache, betrachten wir uns das bitte auch für die jetzige Zeit, so als übertragen, dass diese Jünger, die sich vorher eigentlich auch sehr oft nur gestritten haben, von Jesus einfach ganz viel nicht verstanden hatten, waren jetzt einfach komplett anders. Und in dieses System, in dieses Denkweise, in dieses Leben sind die reingekommen mit dem, was ich jetzt vorstelle. Die Frucht des Geistes steht in Galater 5, 22 bis 23, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und als die das gesehen haben, die Menschen dort, da wollten die das auch haben. Das wollten die einfach haben. Die sind so anders, das will ich haben. Das brauche ich. Das will ich. Und so ist es heute auch noch, dass die Welt erkennt. Dass die Welt erkennt. Die Welt soll erkennen. Und es geht nicht um Leistung. Es geht darum, dass wir uns an diese Quelle andocken. An diese Quelle der Einheit. Und dass, wenn Menschen unser Leben sehen, miteinander, einzeln, aber vor allen Dingen auch miteinander, unserem Umgang miteinander, dass sie sehen, dass wir diese Einheit haben. Und tatsächlich, als ich in diese Gemeinde gekommen bin, vor 14 Jahren, 15, danke Antonella, 15 Jahren, ich weiß noch ganz genau, wie ich die Tür aufgemacht habe. Ich war nicht Christ gewesen. Ich weiß noch genau, wie ich die Tür aufgemacht habe. Ich habe die Tür aufgemacht, da stand Marlies Otto vor mir, einige kennen sie vielleicht noch, ja. Und ihr Ausdruck im Gesicht, da war es schon passiert. Diese Liebe, die mich angestrahlt hat, ich habe sofort gemerkt, hier ist was anders, dann bin ich weitergegangen. Diese Liebe war im Raum spürbar. Ja. So habe ich es wahrgenommen. Die Leute, die ich kennengelernt habe, die waren so herzlich zu mir und ich habe gemerkt, hier ist so eine Liebe, die nur gibt, aber nicht will, die nichts fordert. Und mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, es war einfach komplett anders. Obwohl ich vorher skeptisch reingegangen bin. Ich bin da reingegangen, ich muss das erstmal prüfen, was ist das? Ich hatte noch nie von Pfingstgemeinden gehört, ich wusste gar nichts davon. Ich wusste, als Freikirche habe ich nicht gekannt, gar nicht. Aber ich habe gemerkt, da ist was anders. Und diese Liebe, die wollte ich haben. Ich habe ehrlich gesagt nichts von der Predigt verstanden. Damals konnte ich mit der Musik auch nichts anfangen. Aber ich habe gemerkt, da ist was anders und das wollte ich haben. Und tatsächlich ist das heutzutage immer noch so. Es kommen öfters wirklich Leute rein, die sagen, also ich bin hier reingekommen und da ist so eine Liebe bei euch. Die reden doch nicht mehr mit Menschen und spüren das, mal abgesehen davon. Ja. Und ist ein bisschen Exkurs, aber ich merke gerade, ich soll es sagen. Und genauso ist es mit der Einrichtung hier. Das ist genau das gleiche Thema. Das sah ja vor ungefähr 2 Jahren noch gar nicht so schön aus. Ja. Und wir sind auch immer noch im Umbau. Aber der Grund, warum wir umbauen, ist nicht, dass wir uns hier schön hinsetzen können. Das ist nett. Also macht mir auch Spaß. Ja. Der Grund, warum wir hier umbauen, ist, dass diese Liebe Gottes im Sichtbaren sichtbar wird. Dass man es sieht, dass man diese Liebe Gottes wirklich, dass die Leute hier reinkommen und nicht nur sagen, die haben so eine Liebe hier, sondern die sollen hier reinkommen und sollen sagen, oh, ich fühle mich hier so zu Hause. Ich fühle mich hier direkt so wohl. Hier will ich sein. Das ist ein Ort, wo ich sein möchte, wo ich mich aufhalten möchte, wo es mir direkt gut wird, wo ich mich direkt zu Hause fühle. Das sage ich nicht von ungefähr, weil es Gott einfach zu meinem Herzen gesprochen hat, dass wir das tun sollen. Das, dass diese Liebe Gottes sichtbar wird, dass die Welt erkennt. Die Welt soll nicht erkennen, du brauchst Jesus. Ja, das, ich weiß nicht, wie euch das geht, so, wenn man das Thema Evangelisation in die Hand nimmt, wenn man dieses Wort Evangelisation nimmt, was ja für mich ein wunderschönes Wort ist, ja, die frohe Botschaft zu bringen. Ja. Aber oft wird es so gedeutet als dieser Hammer, den man den Leuten bringen muss. Darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass diese Liebe Gottes den Menschen zu bringen, dass sie erkennen, wie groß dieser Gott ist und wie dieses Doxa, ja, diese Fülle Gottes, diese Herrlichkeit, unser Leben einfach verändert und so, dass wir glücklich sind in allem. Mit all den Herausforderungen, die da drin stecken. Ja? Okay. Und so sah das damals aus. Apostelgeschichte 4, 32 bis 33. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft, versteht ihr, das ist der Zusammenhang, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Genau. Und wie wirkte sich das jetzt aus? Ich möchte euch jetzt ein Beispiel nennen. Seid ihr noch dabei? Könnt ihr noch? Ja, okay. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel nennen. Und zwar, es geht nämlich einfach tatsächlich. Gott sieht da noch einen Schritt drüber, den wir noch gar nicht sehen. Und das mag ich jetzt gar nicht, bitte nicht in Leistung reingehen, als prophetisch sehen. Wie Gott das sieht. Ja? Die Auswirkung der Einheit auf die ganze Gesellschaft. Das ist Gottes Plan. Das ist Gottes Wille. Ich möchte euch das ein Beispiel zeigen, und zwar Ephesus, steht da ja. Das Ephesus, das hier ist praktisch dieser Tempel der Artemis. Eins der sieben Weltwunder der Antike. Das Ding war 120 Meter lang, 60 Meter breit, 127 Marmorsäulen, 18 Meter hoch. Und schon wenn man mit dem Schiff, Ephesus war ja so eine Hafenstadt, schon vom Schiff aus konnte man von Weitem schon diesen Tempel sehen. Das war Götzenkult hoch 10. Also das ist also eine Fruchtbarkeitsgöttin, da ging es um Prostitution und so weiter. Und sie sagen praktisch, dass vermutlich dieser Tempel, die Statue, die da drin war, aus Meteoriten gefertigt wurde. Genau. Und dorthin kam Paulus. Und Paulus hat es geschafft, diese Stadt zu verändern. Jesus hat es durch Paulus geschafft. Ja. Nicht Paulus. Paulus war da 2 Jahre lang und mit riesigem Erfolg. Und es steht in der Apostelgeschichte, das steht da jetzt nicht, 19,10 steht, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten, von Ephesus aus. Alle hörten das. Und es hatte so eine Auswirkung, dass viele, jetzt lese ich den Text vor, Apostelgeschichte 19, 18 bis 20, viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Bezieh es immer mal ein bisschen auf dein Leben und auf diese Gemeinde, auf deine Gemeinde. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachen. Das ist enorm viel Geld. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht, weil sie das taten. Öffentlich. Und erwies sich kräftig. Wir können jetzt nicht weiter reingehen, weil es einfach. Aber Paulus hat diese ganze Stadt in Aufruhr gebracht. Es gab da richtig Anfeindungen, haben ihn dann auch an den Pranger gestellt, ja. Gab es Gericht und so weiter. Es ist ja nur ein Beispiel. Aber diese Stadt hatte sich verändert. Und die Stadt hat gesehen, so haben wir es bis jetzt gekannt. Die Werke des Fleisches, Galater, wie ich es vorgelesen habe. Und so ist der richtige Weg. Und unser Auftrag hier auf der Welt ist, das zu tun. Dann kam Verfolgung und so weiter, da will ich jetzt nicht reingehen. Und sogar in der Verfolgung sind sie treu geblieben. Und es geht nicht nur darum, dass wir hier sind und einfach schön zusammen leben, sondern es geht darum, dass Gott durch uns die Welt verändern möchte. Und das Wort, allein das Wort Gemeinde, hier steht in Kolosser 1,18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Das Wort Gemeinde drückt das schon allein aus. Das Wort Gemeinde heißt ja Ekklesia im Griechischen, Originaltext, ist die wörtlich bezogen die herausgerufene Versammlung. Und früher war das so in der griechischen Welt, dass sie sich in der Mitte der Stadt getroffen haben, am Dorfplatz, Stadtplatz, Versammlung gehalten haben, also diese Regierung, und von dort aus gehandelt haben, regiert haben. Und diese Versammlung ist Ekklesia, Gemeinde. Also sie sind praktisch in die Stadt gegangen, haben sich in der Mitte getroffen und dann kam einer, hat gesagt, guck mal, da drüben passiert das und das, und da drüben passiert das und das, und dann haben sie entschieden, was sie tun. Das sagt das Wort Gemeinde. Autorität, Regierungsautorität. Und dann wurde das umgesetzt in der Stadt. Es wurde dann umgesetzt, es wurde getan. Wir sollen jetzt hier nicht Politiker spielen, darum geht es jetzt nicht. Ja? Aber ich glaube, ihr habt es verstanden. Es geht darum, dass wir unsere Autorität, dieses Doxa, diese Herrschaft dass wir das benutzen, das, was Gott uns gegeben hat, und wir vor allen Dingen durch Gebet, vor allen Dingen durch unser Zusammenleben, durch das Ausstrahlen, vor allen Dingen, indem wir diese Liebe Gottes weiterbringen, umsetzen. Darum geht es. Wir, die Gemeinde, die sein Leib ist, sein Körper ist und er das Haupt ist, sind das herausgerufene Volk, das praktisch durch den Glauben an Jesus Christus herausgerufen wurde und hier entscheidet. Im Gebet. Oder zu Hause. Oder wo auch immer. Es ist nicht an den Ort gebunden. Nur blöderweise herrscht halt da leider oft ein falsches Bild von Gemeinde und das auch in unserem Umfeld. Ich möchte euch da nochmal ein Beispiel reinnehmen, so zum Abschluss. Und von meiner Arbeitskollegen erzählen. Und zwar eine Arbeitskollegin von mir, der habe ich erzählt von dieser Ordinationsarbeit. Und dann hat sie so gefragt, ja, und was schreibst du? Und dann habe ich gemeint, über Einheit. Und meinte sie, oh ja, ah, interessant, okay. Was hat das jetzt mit der Bibel zu tun? Konnte sie erstmal nicht greifen. Und dann habe ich erzählt, ja, die Einheit ist praktisch, wie es in diesem hohepriesterlichen Gebet ist, dass sie eins sind, wie wir eins sind, in Gott, dass wir praktisch durch die Beziehung mit Gott in dieser Einheit, durch diese Beziehung diese Einheit verkörpern in der Welt und die Liebe weiterbringen und dadurch praktisch die Einheit geschieht. Also anders, als man sich das kennt, wie beim Fußballteam oder sowas, ja, die einheitlich zusammen gekämpft haben, sondern dass diese Einheit aus der Beziehung zu Christus entsteht, zum Vater. Und da hat sie mich angeguckt, hat mir das ja total abgefahren. Sie konnte irgendwie auch greifen, dass man das selber nicht hinbekommt. Das habe ich gemerkt. Aber dann meinte sie, im Moment, aber so kenne ich das Christentum überhaupt nicht. Das kenne ich so gar nicht. Da fällt mir gerade ein, eine Freundin von mir, die geht in eine Gemeinde hier in Darmstadt, und die hat mir erzählt, dass sie total ausgegrenzt wird in der Gemeinde. Dass schlecht über sie geredet wird. Und sie da echt ein Problem mit hat und sie weiß gar nicht, wie mit sie da umgehen soll. Und das hat mich echt sehr beschäftigt. Und deswegen stehe ich eigentlich hier. Der Grund, warum ich hier stehe, ist eigentlich, um damit aufzuräumen, dass wir nicht mehr so leben. Dass wir das nicht tun. Deswegen stehe ich hier und erzähle euch das die ganze Zeit. Die Einheit, sagt sie, wäre da überhaupt nicht sichtbar. Habe ich ihr erklärt, das ist nicht der Wille Gottes. Er hat es besser verstanden. Das sind Menschen, die das einfach falsch tun. Dann habe ich mit einer anderen Arbeitskollegin gesprochen. Ganz interessant. Sie ist aufgewachsen in einer sehr strengen Gemeinde. Da war sie als Kind. Und sie hatte immer das Gefühl der Minderwertigkeit. Sie hat immer gedacht, also ich kriege das nicht hin wie die. Ich schaffe das nicht. Und immer hat sie eigentlich, wenn sie hingegangen ist, ein schlechtes Gewissen. Eigentlich immer. Und letztendlich, irgendwann hat sie gesagt, da gehe ich nicht mehr hin. Weil es hat sie immer runtergezogen. Und dann hat sie jemand eingeladen. Einfach mal in eine Gemeinde. Eine Pfingstgemeinde in Darmstadt. Und dann hat sie genau das erzählt, von was ich spreche. Sie hat gemeint, ich bin da reingekommen und es war so anders. Die Leute dort, ich habe mich vom ersten Augenblick so angenommen gefühlt, egal wie ich bin. Nicht als irgendwie, oh, da kommt der Nicht-Christ. So ist sie wahrscheinlich reingegangen, hat sich gedacht, oh je, weiß nicht, wie fühle ich mich denn jetzt, wenn ich zu dieser Gruppe komme? Normal, ne? Und dann haben die diese sofort mit offenen Armen aufgenommen, haben sich um sie gekümmert und waren für sie da, haben mit ihr gesprochen. Und sie hat richtig geschwärmt davon. Und das ist das, wovon Jesus spricht, wenn er von der Einheit spricht. Sie waren im Geist. Und heute einfach an diesem Tag können wir uns entscheiden, ob wir rudern oder ob wir die Einheit präsentieren. Ob wir gegenseitig irgendwie versuchen, schneller zu sein oder aber die andere Variante, dauernd zu denken, heute der andere ist eh schneller, da ruder ich gar nicht erst mit, gibt es ja auch. Oder, vielleicht kannst du ja einfach mal überprüfen, mit welchen Gedanken bin ich denn hier eigentlich? Bezüglich meiner Stellung in der Gemeinde. Und Gott möchte einfach eine Perspektive schenken, ein Licht schenken, eine zeigen, was er vorhat. Und vor allen Dingen, er möchte, dass wir alle dieses Licht sind. Ein Licht macht das Dunkle nicht hell. Aber viele Lichter vertreiben die Finsternis. Und dann geschieht das, wozu Gott die Gemeinde berufen hat. Deswegen möchte ich da genau reingehen in dieses Thema. Letzter Bibelvers, Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Nicht du, ihr oder wir. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ohne Druck. Ohne Druck. Einfach nur Ja sagen. Einfach nur Ja sagen. Und gucken, was hat Gott für mich. Und natürlich bedeutet es manchmal auch, dass man was hinter sich lässt. Und du kannst heute einfach diese Entscheidung treffen. Du kannst einfach sagen, ja, ich entscheide mich, das Licht zu sein. Ich entscheide mich, das Licht zu sein. Das Licht war ja früher praktisch dieses Öl getränkt in einem Doch, in so einer kleinen Tonlampe. Ne? Dieses Licht konnte man von Weitem schon sehen. Es gab ja keine Straßenlaternen, aber wenn du es rausgestellt hast oder auch im Zimmer, es hat es erhellt. Es ist nicht dazu da, verborgen zu sein, sondern das Dunkle zu erhellen. Genauso bringen wir das Licht in diese Welt. Und du kannst dich da heute für entscheiden. Und da steht nämlich in Vers 16, dass dann die guten Werke gesehen werden. Diese Galater-Werke, nenne ich mal, die Frucht des Geistes. Die werden sichtbar. Die werden nicht sichtbar, wenn du ständig sagst, oh, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht hin. Dann bleibst du da drin. Aber wenn du rauskommst und sagst, ich bin das Licht. Jesus sagt doch nicht, werde das Licht der Welt. Sagt er übrigens auch nicht. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Weil ihr und wir, ich schließe mich mit ein, sind sein Körper. Wir sind seine. Es ist hier nicht einfach eine Clique, die zusammensitzt. Es ist auch kein Fußballclub. Es ist Gottes Körper. Gottes Licht in dieser Welt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind sein. Und er durch uns erreicht diese Welt. Okay? Und du kannst dich einfach heute entscheiden. Du kannst Folgendes tun, wenn du das möchtest. Ich habe hier so Kerzen mitgebracht. Steck mal eine an, das ist meine. Das ist ein Licht, wie ich es gesagt habe. Dieses Licht ist klein. Es kann nicht viel machen. Es braucht noch andere Lichter. Wenn wir jetzt noch das, ich sag jetzt mal, das ist nur ein Beispiel, ja, das Licht der Mitarbeiter dieser Gemeinde nehmen oder sowas, ja, sind ein paar mehr Lichter. Aber es wird noch nicht hell. Aber wir können zusammen ein Feuer machen. Also nicht in diesem Raum dann jetzt, darum geht es nicht. Ja, aber wir können uns entscheiden, einfach sagen, dass jetzt ohne ein Muss danach, ja, einfach, ich rede jetzt wirklich nur vom Wollen. Ja, ich möchte ein Licht sein, indem ich ein Teil von Gemeinde bin. Und wenn du das möchtest, dann kannst du nach vorne kommen, kannst dir hier so eine Kerze nehmen und sie einfach anstecken. Du kannst vielleicht, wenn du möchtest, noch hier vorne beten. Ich werde auch noch hier noch mal ein Stück vorne sein. Vielleicht kann Antonella auch dazu kommen, wenn du das brauchst, dass wir noch mal Gebet anbieten, falls du da irgendwie irgendwas noch drinsteckt, was du klären möchtest oder Gebet brauchst. Genau. Ja, und ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Dass du uns als dieses Licht der Welt auserkoren hast. Und trotzdem sagst du in deinem Wort, dass du das Licht der Welt bist. Und es gehört zusammen. Es gehört zusammen. Und ich bete, Herr, dass du diese Gemeinde, diese Menschen hier, oder wo immer auch ihr oder sie sonst hingehen, dass wir, sie, ein Teil davon sind, von dem, was du geplant hast, dass wir uns einrenken lassen, um das zu tun, was du möchtest, und dass wir dieses Licht sind und diese Welt verändern. Und das ohne Zwang, ohne Muss, einfach nur indem wir lieben. Einfach nur aus Liebe. Einfach nur durch Liebe. Ich danke dir, Herr, dass du uns da nicht irgendwie bestrafst, wenn wir falsch laufen, sondern dass wir uns in einem Prozess der Reife befinden. Dass wir heranreifen mit all unseren Fehlern und du uns immer wieder zurückbringst. Ich danke dir, Herr, dafür. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe, Herr. Danke, Herr. Amen.
Ganz kurz noch, und zwar, ich habe für irgendjemanden noch ein Wort, und zwar ist es so, kennt ihr dieses Sprichwort, die Nadel im Heuhaufen suchen? Genau, irgendjemand sucht die Nadel im Heuhaufen und du denkst dir, wie soll ich das nur schaffen, ja? Und der Herr sagt dir, du brauchst nicht zu suchen, das, was du suchst, das habe ich dir gegeben. Du musst es nicht suchen, ich habe es dir gegeben. Das darfst du für dich nehmen. Ja, ich danke dir, Herr. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass du zu uns geredet hast. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du weiter zu uns redest in diesem Thema, dass du es einfach in uns vertiefst. Ich danke dir, Herr, dass wir wirklich ein Körper sind und dass du der Kopf bist. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns das ja wirklich das in uns verfestigst. Und ich danke dir für diese Woche. Ich spreche über euch Segen aus und Frieden und Schutz und Bewahrung im Namen Jesus. Amen.